Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz – Junge Stimmen – inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall, ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin und ich begleite Chorleiterinnen und Chorleiter vom Methodenstress zu musikalischer Intelligenz, audiationsbasiert, bewegungszentriert und beziehungsstark. Raus aus dem Alltagsdruck, hinein in ein System, das dich trägt, innere Ordnung, klare Schritte, mehr Musik. So wird dein Chor zum Resonanzraum für Wachstum, für deine Sängerin und für dich selbst. Heute gibt es hier eine Folge für dich, die richtig viel Praxis mitbringt, wenn du gerade eine Probenfahrt planst oder das Thema Chorfahrt organisieren endlich einmal für dich gut sortieren willst. Die Idee zu dieser Episode ist übrigens im Expert-Call entstanden, in dem letzten. Da hatten wir nämlich das Thema Probenfahrten und Judith Rautenberg hat einen sehr umfassenden Input dazu gegeben und im Nachgang haben wir miteinander gesprochen und irgendwie gedacht, das wäre eigentlich eine eigene Folge wert und deswegen hat Judith Rautenberg hier ganz viel Wissen zusammengestellt zu dem Thema, sodass du das in Ruhe nachhören und für deinen eigenen Choralltag übersetzen kannst. Und ja, im Intro stellt man ja auch immer seinen Gast vor. Also wer ist jetzt Judith Rautenberg eigentlich? Und ich habe festgestellt, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn viel einfacher wäre eigentlich die Frage, was ist Judith eigentlich nicht? Judith ist von ihrem ersten Studium her Sängerin und sie hat sich intensiv mit chorischer Stimmbildung, mit Stimmentwicklung und mit dem Zusammenspiel von Körper und Stimmklang beschäftigt. Sie ist aber nicht nur Sängerin, sie ist auch eine ganz tolle Chorleiterin, eine inspirierende Künstlerin und, wie du gleich hören wirst, auch eine echte Meisterin der Organisation. Und das ist wirklich ein Superpower-Paket. Sie war 7 Jahre Leiterin der Stimmbildungsabteilung bei uns im Staats- und Domchor und hatte dort die Hauptverantwortung für alle Knaben- und Männerstimmen. Und seit 2020 lebt sie aber in den USA und arbeitet da an ihrem PhD in Music Education und hat in der Nähe von Washington DC eine Singschule aufgebaut, einen Community Choir und eine eigene Konzertreihe ins Leben gerufen. Und in der heutigen Folge ordnet Judith das Thema Probenfahrten in 3 große Bereiche. Erstens Motivation, zweitens Menschen, drittens Infrastruktur, damit du den Überblick behältst und am Ende nicht nur irgendwie wegfährst, sondern wirklich das erreichst, was du dir musikalisch und menschlich von dieser Reise wünschst. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe selbst auch schon mal eine Folge zu Probenfahrten aufgenommen und genau deshalb liebe ich diese Folge heute so, weil sie so wahnsinnig spannend ist, weil sie zeigt, welche Punkte andere im Blick haben, die man selbst vielleicht gar nicht so bedacht hat. Und ja, so unterschiedliche Perspektiven auf dasselbe Thema machen eben den eigenen Kompass dann oft viel klarer. Und wenn du jetzt beim nächsten Expert-Call selbst dabei sein willst mit deinen Fragen, deinem Chorkontext und einem direkten Input dazu, dann trag dir doch einfach jetzt schon mal den 30. April ein. Den Anmelde-Link findest du in den Shownotes und dann freue ich mich, wenn wir uns da sehen. Und jetzt geht's aber hier mal los mit Judith Rautenberg, Probenfahrten organisieren. Und wie du da den Überblick behältst. Viel Spaß dabei.
Ganz, ganz lieben Dank, liebe Gudrun, für die Einladung zu deinem Podcast und dass ich über eins meiner liebsten Dinge im Chor sprechen darf, und zwar zu Chorfahrten. Aber bevor wir in die Thematik einsteigen, sollte ich vielleicht sagen, dass meine Ausführungen, die gleich kommen, bestimmt unvollständig sind. Und je nachdem, für welche Institution ihr arbeitet, in welchem Land oder Bundesland ihr seid, mit welcher Altersgruppe ihr fahren wollt, es gibt einfach wahnsinnig viele Unterschiede, auf die man Rücksicht nehmen muss. Und es gibt bestimmt auch Punkte, die für euch wichtig sind oder die ihr berücksichtigen solltet, auf die ich jetzt gar nicht komme oder die bei mir gar nicht vorkommen in meinen Fahrten. Als Beispiel werde ich auf den Planungsprozess auf einer meiner Chorfahrten zurückgreifen vom letzten Jahr und ich werde euch das einfach im Laufe der Zeit ganz kurz erläutern. Lass uns mal anfangen. Also im Wesentlichen gibt es für mich 3 grobe Planungspunkte. Planungspunkt 1 ist die Motivation, Planungspunkt 2 sind die Menschen und Planungspunkt 3 ist die Infrastruktur. Lass uns mal über Motivation reden. Denn je nachdem, welche Motivation man hat, sind die Menschen und die Infrastruktur, also die anderen beiden Unterpunkte, können unterschiedlich ausfallen. Also, warum fahren wir überhaupt? Ich rede jetzt erstmal über eine Probenfahrt, denn wenn man auf eine Tournee fährt, gibt es wieder andere Punkte, die man bearbeiten muss. Und das ist, lassen wir erstmal aus, es würde irgendwie den Rahmen hier sprengen. Also eine Probenfahrt kann zur Konzertvorbereitung dienen, natürlich. Es kann gut sein für die Gruppendynamik. Es kann gut sein, neue Sänger zu integrieren. Oder auch einfach nur eine Freizeit. Einfach nur Zeit miteinander zu verbringen, was natürlich einhergeht mit Gruppendynamik. Und die Motivation hängt natürlich auch mit der Altersgruppe zusammen, mit der ich fahre. Man kann auch mehr als eine Motivation haben. Und eine gute Guideline wäre auf jeden Fall, was möchte ich denn überhaupt erreichen an dem Wochenende? Also, zum Beispiel eine Freizeit mit allen, die bei mir singen, wäre für mein Chor eine Altersspanne von 4,5 bis 13. Von dem abgesehen, dass die Gruppe relativ groß ist, ist es ein wahnsinniger Betreuungsaufwand, weil natürlich in der Altersspanne die Leute oder die Kinder ganz andere Bedürfnisse haben. Und man kann auch gar nicht ohne Eltern fahren, weil natürlich ein 4,5-Jähriger auf jeden Fall mit Eltern fahren müsste. Es spricht nichts dagegen, aber man muss wissen, dass die musikalischen Ziele natürlich andere sind, wenn man mit so einer großen Gruppe fährt und auch mit so einer großen Altersspanne. Und dass die Älteren wahrscheinlich weniger Lust haben, mit den Jüngeren zu sein oder auch mit denen zu proben. Und auch das Repertoire natürlich unterschiedlich sein muss. Das heißt, ihr müsstet im Prinzip zwei Freizeiten für verschiedene oder sogar drei Freizeiten aus musikalischer Sicht planen. Und ihr braucht größere Häuser, ihr braucht größere Infrastruktur und so weiter, aber dazu später. Oder man nimmt sich eine Chorgruppe und will zum Beispiel ein Konzert vorbereiten, so wie es in meinem Fall ist. Dann ist der Fokus auf der musikalischen Leistung und ich möchte, dass der Chor eventuell noch Stücke lernt oder Stücke fertig lernt, sie auswendig lernt, wie auch immer der Anspruch an dieses Konzert dann ist. Und es führt uns zur nächsten Frage. Wenn ich jetzt meine Gruppe festgelegt habe und auch das Ziel der Fahrt klar ist, dann ist die Frage, wohin? Also Thema Infrastruktur. Und ich kläre das ungefähr 6 Monate vorher und versuche ein Domizil zu finden, das passt und all das abzudecken, was ich brauche. Also was muss das Haus alles haben? Zum Beispiel Konzertvorbereitung und Gruppendynamik ist mein Ziel, ist meine Motivation. Dann wäre zum Beispiel auch ein Klavier super. Es wäre natürlich viel einfacher, wenn es ein Klavier schon gibt, als wenn ich jetzt zum Beispiel ein Keyboard mitbringen muss. In meinem Fall ist es mein Jugendchor, das sind 17 Leute, 17 Sänger und Sängerinnen, ab 8 Jahren aufwärts. Auch ab 8, weil ich bestimmte Selbstständigkeiten voraussetze, physisch, emotional und auch organisierend. Das heißt, ich erwarte von den Kids, dass die pünktlich beim Frühstück sind, dass sie die Uhrzeit lesen können, dass sie ihre Noten organisiert haben, dass sie Sachen nicht verlegen, dass sie ihre Betten beziehen können, wenn wir dorthin kommen, dass sie die Betten wieder abziehen können, solche Sachen. Das geht mit 7 auch, braucht aber meistens noch eine helfende Hand, während das mit 8 eigentlich gut geleistet werden kann. Und dann, und jetzt kommen wir zu den institutionellen Voraussetzungen, muss ich wissen, mit wie vielen Leuten ich fahre. Das heißt, ich habe 17 Kinder. Bei mir ist es so, dass ein Erwachsener pro 5 Kinder mitfahren müssen. Das ist einfach von der Diözese so festgelegt. Und es müssen mindestens beide Geschlechter vertreten sein. Auch, ich habe ein queeres Kind im Chor und da muss ich auch vorher die Bedürfnisse abklären. Also ich habe jetzt 17 Kinder, brauche 4 Begleiter, inklusive mir selbst. Wir brauchen dann 3 Badezimmer, Jungs, Mädchen, Erwachsene. Und man klärt eben vorher ab mit dem queeren Kind, ob es ein Badezimmer alleine braucht, ob es ein Badezimmer mit den Mädchen teilen möchte. Es ist geboren als Mädchen, also da muss man einfach nachfragen, was die Bedürfnisse sind. Dann 4 Einzelzimmer für die Begleiter. Dann ist es bei mir so, dass nur verwandte Kinder sich ein Doppelbett teilen dürfen. Also sie müssen Geschwister sein oder Cousin ersten Grades. Ansonsten alle anderen brauchen ein Einzelbett. Dann Essensversorgung muss klar sein. Sind wir verpflegt? Ist die Küche groß genug? Gibt es genug Möglichkeiten, dass wir alle gemeinsam zur gleichen Zeit essen? Oder muss man dann in verschiedenen Schichten essen? Die Probensituation, gibt es einen Raum oder Saal, der groß genug ist, dass wir alle reinpassen, dass wir die Sachen proben können, die wir möchten. Wenn man sowas wie eine Performance hat und irgendwie noch Tanz und Bewegung, dann sollte der Raum natürlich auch irgendwie groß genug sein, dass man das möglichst gut abdecken kann. Und natürlich Freizeiteinrichtungen. Also was machen wir, wenn wir nicht proben? Das sind die Sachen, die ich bei dem Haus dann drauf achte. Vorher abchecken, wo ist das Haus? Also heißt, wo ist die nächste Erstversorgung? Sowas wie ein Krankenhaus oder ein 24-Stunden ärztlicher Notfalldienst. Dann die Erreichbarkeit der Location. Auto, Bus, Zug, Elterntransport. Wie komme ich hin? Wie komme ich heim? Oder auch, brauche ich einen Transport zwischendurch, weil wir von dort aus irgendwo anders noch ein Konzert singen oder einen Gottesdienst oder sowas. Das muss auch klar sein. Wie weit ist es zur Homebase? Ich versuche nicht weiter als 3 Stunden Autofahrt weg zu sein. Einfach aus praktischen Gründen, weil sonst sitzen die Kinder ja an Am- und Abreisetag einfach länger im Auto, als sie Zeit haben. Und falls man keine Verpflegung vor Ort hat, wie ist die Infrastruktur für die Essensversorgung? Wo ist der nächste Supermarkt? Gibt es eine Metro? Wo können wir die Sachen besorgen, die wir dann brauchen? Ich persönlich fahre immer hin und schaue es mir an, und zwar auch 6 Monate vorher schon, um zu sehen, wie die Situation vor Ort ist. Ich fahre nicht irgendwo hin, das ich nicht wirklich persönlich gesehen habe. Und mein Augenmerk liegt auf, was sind die Wege? Wie ist die Sauberkeit? Gibt es Gefahren im Innen- und im Außenbereich? Wie sind die Schlafzimmer strukturiert? Auch wie kann ich die Kinder unterbringen? Wie ist die Küchenausstattung? Vor allen Dingen, also wenn es Küchenpersonal gibt, ist einen verpflegt, ist natürlich keine Frage, aber wenn man sich selber verpflegt, erstmal gucken, was es gibt. Und die Inneneinrichtung. Also sind alle Gegenstände kinder- und jugendtauglich? Gibt es zum Beispiel eine kleine Bibliothek mit Büchern und Filmen, die vielleicht nicht für Kinder gedacht sind? Diese ganzen Sachen checke ich vorher ab. Und dann überlege ich mir vor Ort, wenn ich dann diese Ortsbesichtigung mache, schon, ob es spezielle Regeln gibt, die ich dann in den Proben in den Wochen vorher besprechen kann. Zum Beispiel gibt es Tiere auf dem Gelände. Wir hatten letztes Jahr Pferde und Kühe außenrum und die Besitzerin sagte mir dann, dass die Kühe nicht besonders freundlich sind und die Pferde auch schon etwas älter und dass man doch bitte eben keine schnellen Bewegungen macht, die Tiere schon gar nicht anfasst und so weiter. Also das kann man dann vorher schon mal abfassen. Und ich mache mir Bilder und Notizen für unter anderem auch spätere Raumbelegungen, Schlafsituationen und so. Jetzt geht's Richtung Transport. Da bin ich jetzt ungefähr 4 Monate vor Abfahrt, wenn ich das plane. Und dann ist schon diskutiert die Erreichbarkeit der Location. Und dann kann man überlegen, kann man mit dem Zug fahren? Zugfahren macht immer wahnsinnig viel Spaß. Kinder, vor allem in Gruppen, habe ich die Erfahrung gemacht, fahren sehr gerne Zug. Aber die Kids müssen alt genug sein dafür und müssen auch in der Lage sein, ihr Gepäck selber zu versorgen, ein- und auszuladen und so weiter. Man kann natürlich mit dem Bus fahren. Das ist, wie ich finde, vor allen Dingen eine Geldfrage, aber natürlich auch sehr bequem. Man kann auch mit dem Auto fahren. Wir haben in unserem Fall jetzt 3 ziemlich große 9-Sitzer-Vans besorgt, wo wir dann alle mit Gepäck reingepasst haben und sind dann die 3 von 4 Erwachsenen sind dann selber gefahren. Das ist aber vor allen Dingen eine Versicherungsfrage. Und man kann natürlich fragen, ob Eltern Kinder hinbringen. Und dann ist es aber wieder eine Versicherungsfrage. Nicht alle Familien haben Versicherungen, dass sie Kinder, die nicht ihre eigenen sind, mitversichert haben im Auto. Und dann muss man auch wissen, inwieweit man die Eltern dann auch mit reinlässt ins Haus. Also helfen die beim Bettenbeziehen zum Beispiel, da bin ich überhaupt kein Fan davon. Weil ich einfach denke, die Kinder können eine Selbstständigkeit lernen in der Zeit, dass dann, wenn die Eltern da sind, einfach wird es nicht gebraucht, weil das machen dann meistens die Eltern. Und last but not least, braucht ihr einen Transport während des Aufenthaltes. Was natürlich, wenn ihr jetzt einen Bus bucht zum Beispiel, der euch einfach nur hinbringt und wieder abholt, dann ist man, wenn es nicht mitten in der Stadt drin ist, ist man relativ eingeschlossen sozusagen. Wie organisiert man das? Jetzt gehen wir über zum Thema Menschen und da fange ich mal an mit den Begleitern. Und ganz kurz, ich persönlich nehme keine Eltern mit, weil ich immer finde, das Kind, dessen Elternteil dabei ist, ist entweder bevor- oder benachteiligt, je nachdem. Und kommt außerdem so ein bisschen in die emotionale Zwickmühle, weil Kinder zu Hause ja anders funktionieren, als sie in Gruppen funktionieren, beziehungsweise in der Schule oder in Freizeiteinrichtungen. Und dann immer so zweigleisig fahren emotional. Ist es, sieht meine Mutter jetzt, wie ich mich verhalte. Ich würde mich jetzt gerne so verhalten, weil die ganze Gruppe sich so verhält. Aber ich weiß, dass meine Mutter das wahrscheinlich nicht gut finden würde. Und um dem aus dem Weg zu gehen, nehme ich einfach keine Eltern mit. Das ist fair für alle. Das heißt nicht, dass es bestimmt ganz tolle Eltern gibt, die das ganz wunderbar machen und die da ganz engagiert dabei sein können. Das ist nur eben meine Motivation, das so zu machen. Von meinen Begleitern, die dann mit mir mitfahren, erwarte ich einen erst vollständigen Erste-Hilfe-Kurs. Bei uns ist auch Pflicht, ein Seminar zu machen, Grundregeln im Umgang mit Kindern und Jugendlichen zu Nähe und Distanz und eine Gewaltpräventionsschulung. Wenn ihr vorhabt zum Schwimmen, wäre super, wenn jemand einen Rettungsschwimmer hat, eventuell Führerschein. Und ich lege immer Wert drauf, dass in der Woche vorher sich alle Begleiter für diese Fahrt treffen, sich kennenlernen, wenn sie sich noch nicht kennen, und ich ihnen dann auch die Regeln erkläre und klar kommuniziere und auch die Hierarchie erkläre und kommuniziere. Dass also klar ist, wenn Probleme auftreten, wer kann was bearbeiten und wer ist für was zuständig und wo sind dann Situationen, in denen dann am Ende nur noch ich entscheiden kann. Und man kann auch die Rollenverteilung klären. Also gibt's von den Begleitern jemand, der gern für die Essenszubereitung zuständig wäre? Oder jemand, der sagt, ja, hopp, ich fahre wahnsinnig gerne Auto, ich springe und gehe in den Supermarkt und kaufe ein, was wir noch brauchen? Gibt es jemand, der bei den Proben mithelfen kann? Gibt es jemand, der Klavier spielt oder vielleicht sogar einen zweiten Chorleiter, Chorleiterin dabei? Und gibt es jemand, der sich für die Medikamentenverabreichung und Aufbewahrung meldet sozusagen. Also jemand, der mit Sicherheit Kinder dabei, die Allergien haben. Es gibt Kinder, die brauchen auch ein EpiPen, je nachdem. Und wer übernimmt diese Aufgabe und wird dann von den Eltern auch im Prinzip eingeschult über die Handhabung der Medikamente. Ganz kurz, Versicherungen. Das kommt sehr auf das Institut an, wo euer Chor untergebracht ist. Und die Liste ist mit Sicherheit auch unvollständig. Da müsstet ihr mit euren Vorgesetzten und so in den Dialog gehen, was gebraucht wird, was die Mindestvoraussetzungen sind und auch einfach das nehmen, womit ihr euch wohlfühlt. Also es gibt bestimmt einen Mindeststandard. Und darüber hinaus müsst ihr einfach überlegen, was euch selber nachts schlafen lässt, wenn ihr das mit abschließt. Also Krankenversicherung wird meistens bei mir jedenfalls von den Kindern selbst getragen. Die bringen dann ihr Krankenkärtchen mit und man kann einfach entscheiden, ob man die einsammelt für alle, dass ein Betreuer dafür zuständig ist oder ob die Kids das bei sich selber tragen. Da kennt ihr eure Gruppe einfach besser. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung schließe ich immer ab für Auto und Gebäude, weil da fällt immer eine Lampe um. Transportpersonenschadenversicherung. Falls ihr eine Flugreise macht, Reiserücktrittversicherung, Gepäckversicherung, solche Sachen, Pässe oder Perso fürs Ausland oder auch fürs Inland, wenn ihr das gerne dabei haben wollt. Und auf jeden Fall checken eure Kreditkartenversicherungen. Das heißt, die, wenn ihr eine Reise bucht über die Kreditkarte, sind manchmal, je nach Anbieter, schon Grundreiseversicherungen mit drin. Da kann man auch mal gucken, was die Institution da schon mit abgeschlossen hat. Und natürlich, was eure Institution an sich anbietet. Also meine Kirche zum Beispiel, wo mein Kinderchor dazugehört, die haben eine bestimmte Unfallversicherung, wenn man das Gelände verlässt, für die Gruppen, die unterwegs sind. Und da ist automatisch schon die Unfallversicherung mit drin und ich muss mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen. Aber da einfach in den Dialog gehen mit euren zuständigen Institutionen. Datenliste der Teilnehmer, was ich dann einsammle, sind vollständiger Name, wie im Pass und auf der Krankenkarte, das Geschlecht, die Namen der Eltern, zwei Notfalltelefonnummern, E-Mail-Adresse, die unterschriebene Einwilligung der Eltern, Allergien und Unverträglichkeiten, Medikation, falls notwendig, Und dann auch mit einem entsprechenden Medikationsplan. Also wenn manche müssen ja zu einer gewissen Uhrzeit bestimmte Medikamente nehmen, dass wir das alles wissen. Schwimmgenehmigung ist für mich etwas, was ich extra einhole. Und die Krankenversicherungsnachweis bzw. Passnummern, diese beiden habe ich dann auch abgespeichert, beziehungsweise ich scanne oder kopiere dann auch die Krankenversicherungskarten, dass, wenn die Kinder dafür selber zuständig sind und es kommt doch was abhanden, dass ich zumindest noch eine Kopie habe. Meine Einverständniserklärung der Eltern, und das klärt bitte wieder mit euren Institutionen und vielleicht sogar mit einem Rechtsanwalt ab, haben eine medizinische Notfallentscheidung, dass ich, also falls ich niemanden erreiche und es muss jetzt was entschieden werden, dann entscheide ich auf dieser Reise und mir kann danach auch kein Strick draus gedreht werden. Erziehungsauftrag für den Zeitraum, müsst ihr überlegen, ob das was für euch ist oder nicht. Kommt auch ein bisschen auf die Reise an und wo ihr seid. Transportgenehmigung, die Verabreichung von verschriebenen Medikamenten oder Notfallmedikamente, wie zum Beispiel für Allergien. Wieder, ich lasse einen meiner Betreuer durch die Eltern schulen, wenn es um sowas geht. Dann hole ich mir das Einverständnis für Bild- und Tonmaterial, dass ich das anschließend verwenden kann. Aber auch bei uns werden ganz viele Gottesdienste zum Beispiel gelivestreamt, dass man da niemand schwärzen muss oder so, sondern dass es wirklich in Ordnung geht. Und Badeerlaubnis mit Schwimmerlevel. Ich wüsste dann schon gern, ob die Leute Anfänger, Fortgeschrittene oder vielleicht sogar Profis sind und Leistungssport machen. Und ich kriege auch eine Einverständniserklärung der Kinder über die Freiwilligkeit der Teilnahme. So, was sollen die Kinder packen? Jetzt sind wir ungefähr so 2 Wochen vor Abreise. Gar keine digitalen Medien. Bei mir ist digital freier Raum. Die Koffer nur so schwer, wie sie selbst tragen können, vor allen Dingen bei Zug- und Flugreisen. Falls notwendig, Medikamente, Notenmappe, falls es nicht im Kollektiv mitgetragen wird. Kartenspiele, Bücher und Konzertklamotten. Ihr kennt die Liste. Genau. Ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, weil ich natürlich keine Apple Watches oder sowas haben möchte, sondern möchte, dass die Kinder gerne miteinander Zeit verbringen, ist die Kommunikation mit zu Hause. Und ich habe das jetzt so eingeführt, dass 2 Betreuer, die mitfahren, als Hauptkontakt agieren. Deren Handynummer geht an die Eltern raus und die sind dann auch fast 24/7 erreichbar für die Eltern und sind aber auch der Kontakt, falls die Kinder mit den Eltern telefonieren möchten, die dann an die Eltern herantreten. Und ich habe, das hat sich sehr bewährt, mit den Nummern der Eltern eine WhatsApp-Gruppe gegründet, wo ich jeden Abend einen kleinen Bericht reinstelle, einfach 5 Sätze, wie war der Tag, was haben wir gemacht, 2, 3 Bilder dazu, dass die Eltern einfach einen kurzen Überblick haben von dem, was gerade passiert und wie es ihren Kids so geht. Und ich erwähne nie jemanden einzeln, einfach um da eventuelle Konflikte aus dem Weg zu gehen. Zeitplan, jetzt sind wir ungefähr 1 Woche vor Abfahrt oder 3 Tage vor Abfahrt. Ist natürlich Abfahrt und Ankunft, das ist schon wesentlich im Vorher geklärt. Wann fahren wir los und wo fahren wir los und wann kommen wir wieder an und wann können die Eltern ihr Kind wieder abholen. Dann plane ich alle Mahlzeiten vorab, eventuell Tische reservieren, falls ihr irgendwo frühstücken gehen wollt oder Abendessen. Und ich bestelle auch die Takeouts vor. Also normalerweise, wenn wir abends irgendwo ankommen und beziehen das neue Haus und dann stellen wir uns nicht in die Küche und kochen noch was, sondern wir holen einfach Pizza. Und die Pizza habe ich aber 3 Tage vorher schon vorbestellt. Wasser auf jeden Fall immer mitplanen. Gibt es vor Ort einen Wasserspender? Kann man das Leitungswasser trinken oder nicht? Kinder sind angehalten, eine Wasserflasche mitzunehmen. Und ich gucke auch immer, dass Obst und Salat da ist. Das musikalische Ziel sollte klar sein. Probenzeiten lege ich auch vorher schon fest. Ich habe einen groben Plan, wie das Wochenende abläuft. Die sind klar, aber natürlich flexibel, auch mal 1/2 Stunde hin oder her oder mal eben doch 1 Stunde kürzer oder es läuft gerade total super und die sind total motiviert und man hängt noch was dran. Auf jeden Fall plane ich genug Ruhezeiten und Freizeit ein. Das finde ich ganz wichtig. Ich versuche nicht mehr als 5 Stunden am Tag zu proben und den Rest wirklich dann den Kindern ihre eigene Zeit zu geben. Und was sich für mich auch bewährt hat, ist so eine Art Me-Time, wenn wir vor Ort sind und dann gibt es nachmittags, irgendwie zwischen 3 und 4 meistens, eine Stunde gar keinen Kontakt. Das heißt, die Kinder sind angehalten, ins Bett zu gehen, die können lesen, aber es werden keine Karten gespielt, es wird auch nicht laut vorgelesen oder sowas, sondern jeder bleibt einfach mal kurz für sich. Und die eine Stunde am Tag bringt mir tatsächlich erstens eine emotionale Regulation. Das heißt, alles das, was sich bis zu dem Zeitpunkt vielleicht doch ein bisschen aufgeschaukelt hat, kann sich wieder ein bisschen ausbalancieren. Und die Abendproben laufen dann tatsächlich auch wesentlich fokussierter, wenn ich diese Zeit einfordere. Ich fordere die Zeit auch ein, damit die Betreuer am Tag eine Stunde Zeit haben, in Ruhe Kaffee zu trinken und einen ganz kurzen Überblick zu kriegen, wie läuft der Tag bis jetzt, müssen wir irgendwas ändern, gibt's jetzt schon Informationen über morgen, hat sich für morgen schon was geändert. Ich mache mir meistens dann einen großen Kaffee, ziehe mich zurück mit einer Liste und eventuell auch Einzelbesprechungen mit meinen Kollegen, je nachdem, was vorgefallen ist und da, worauf man einfach aufpassen muss in der nächsten Zeit. Wetter checken vorab auf jeden Fall und dann flexibel den Plan anpassen und auch im Zeitplan schon klar sind alle Auftritte. Falls man doch irgendwo ein kleines Konzertchen gibt, wie sind die Räume dort, wo können wir uns einsingen, wo können wir unsere Sachen lassen, sind die Sachen sicher, wird man dort versorgt, gibt es Wasser, wie ist die Infrastruktur, wie kommen wir dahin, wie kommen wir wieder zurück, diese ganzen Sachen. Ja, und ganz wichtig, habe ich schon ein bisschen angesprochen, ist die Selbstfürsorge der Mitfahrenden. Bei mir gibt's Bade- bzw. Duschtage. Also wenn wir den Luxus haben und es gibt einen Swimmingpool, wo wir sind, so war das letztes Mal, dann ist es so, dass nach jedem Swimmingpool-Besuch ist Duschen Pflicht. Also niemand geht ungeduscht ins Bett. Und falls es das nicht gibt, dann gibt's immer so Duschabende. Man sagt, jetzt ist es 5 Uhr nachmittags. Und ich möchte bitte, dass bis morgen früh um 9 alle geduscht sind. Ob ihr jetzt am Abend duscht, weil ihr lieber abends duscht, oder morgen früh und wie sich das Ganze dann ausbalanciert, das überlasse ich euch. Aber bis morgen um 9 die Probe anfängt, sind alle geduscht. Darauf achten, dass alle genug Schlaf kriegen. Ist natürlich ein bisschen utopisch, weil sind ja Kinder. Aber es ist natürlich super, wenn die genug Schlaf kriegen. Und auch die Erwachsenen brauchen ihren Schlaf. Es kann schon anstrengend werden. Und ich versuche auch, auf die einzelnen Bedürfnisse meiner Betreuer einzugehen. Also wenn jemand sagt, es ist gerade nicht viel los, kann ich eine Stunde spazieren gehen, ich muss einfach mal runterkommen und brauche mal ein bisschen Zeit für mich, dann ist es total in Ordnung. Und auch die eigenen Bedürfnisse kennen. Also ich weiß sehr genau, wie viel Schlafbedürfnis ich habe oder auch nicht habe und versuche da drauf Rücksicht zu nehmen, dass ich genug trinke. Man tendiert ja dazu, dass man sich selber ein bisschen zurückstellt und erstmal die Bedürfnisse aller anderen wahrnimmt und auch befriedigt. Aber man muss auch ein bisschen auf sich selber achten und gucken, dass man genug gegessen und getrunken hat. Und wenn es eine Mindestanzahl an Schlaf gibt, dann kann man auch versuchen, den Tag so zu strukturieren, dass man selber genug Schlaf hat. Weil tatsächlich niemand was davon hat, wenn wir völlig ausgebrannt mit zu wenig Schlaf und dehydriert dann ungeduldig werden oder im Zweifel falsche Entscheidungen treffen. Das ist einfach niemandem gedient damit. Ich kommuniziere alles mit den Kindern. Es gibt so eine Art Flipchart oder eine Tafel oder je nachdem, was es vor Ort gibt, wo der grobe Tagesablauf vorgestellt wird. Es geht niemand vom Frühstück weg, ohne dass ich nicht kurz den Vormittag erklärt habe. Es geht auch niemand von dem Mittagessen weg, ohne dass ich nicht den Nachmittag erklärt habe. Und am Abend, nach der Abendprobe, gibt es eine ganz kurze Besprechung auch mit den Kindern. Wie geht's euch so? Was braucht ihr? Wie habt ihr euch gefühlt den Tag über? Gibt es irgendwelche Sachen? Manche sagen dann, boah, Schwimmen war total toll, können wir das vielleicht morgen nochmal machen? Oder das und das war total blöd, können wir das vielleicht einfach weglassen? Und natürlich, es gibt mir die Möglichkeit, in die Gruppe selber reinzuhören, vielleicht Konflikte aufzuarbeiten oder überhaupt wahrzunehmen, die über den Tag über liegen geblieben sind. Und ich kriege dadurch einfach ein eher rundes Bild, wie der Tag gelaufen ist. Wie gesagt, das ist alles unvollständig und muss auch an eure individuelle Situation angepasst werden. Es gibt natürlich viele kleine Details, auf die ich nicht eingegangen bin, aber ich hoffe, es ist eine Grundorientierung und auch ein Überblick für euch. Zum Schluss kann ich nur sagen, wenn ihr noch nie auf einer Chorreise wart, fragt in einem Chor eurer Umgebung, ob ihr mal mitfahren könnt im Freiwilligendienst. Man lernt am allermeisten, wenn man dabei ist und es wirklich hautnah mitbekommt. Und auch dann kann man Gefühl entwickeln, was man selbst verantworten würde und was besser nicht. Also wo sind die eigenen Limits? Ich bin auf Chorfahrten gewesen und ich dachte, das würde ich auf gar keinen Fall zulassen. Und dann war ich auf Chorfahrten und ich mir dachte, wieso ziehen wir die Grenze jetzt schon hier? Die Kinder könnten noch das und das auch noch machen. Aber das ist total individuell und das hängt mit der Gruppe zusammen und das hängt mit dem Gruppenalter zusammen, mit der Gruppengröße, wo ihr euch aufhaltet, mit euch selbst, also mit eurem Team, mit dem ihr unterwegs seid. Und diese ganzen Sachen muss man da einfach mit beachten. Wie gesagt, am allerbesten ist es, Erfahrungen machen, ohne in Verantwortung zu sein, um dann ein gutes Bild auch über sich selber und die eigenen Ansprüche zu bekommen.
So schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge nicht nur konkrete To-Dos mit, sondern vor allem auch diesen Effekt, wenn Motivation, Menschen und Infrastruktur klar sind, dann wird die Probenfahrtplanung plötzlich übersichtlich. Und du kannst dich wieder auf das konzentrieren, worum es nämlich eigentlich geht. Musik machen und miteinander wachsen. Und wenn du gerade konkret eine Probenfahrt planst, dann hast du hier wirklich einen sehr praktischen Leitfaden an der Hand. Und wenn du das Thema noch weiter vertiefen willst, hör gern in die Folge 13 rein zum Thema Probenfahrten verantwortungsvoll planen und leiten. Und falls du jetzt denkst, von Judith will ich gern noch mehr hören, dann klick unbedingt auch in die Folge 26 rein. Da spreche ich nämlich mit Judith über die Kunst der chorischen Stimmbildung und darüber, wie wir mehr Klang gestalten können, anstatt nur die Stimme ein bisschen aufzuwärmen im Einsingen. Und weil diese Folge aus unserem Expert-Call entstanden ist, denk dran, wenn du beim nächsten Mal live dabei sein willst mit deinen Fragen, dann melde dich jetzt einfach schon an. Der nächste Expert-Call findet am 30. April statt. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, keep on singing und bis bald, Gudrun.